Ja, dann stelle ich den Sprecher vor.
Sebastian Jekutsch vom FIF. Und er wird uns heute seinen Talk Dead Man Edition geben.
Ja, danke. Ja, danke Chester. Das ist der letzte Track hier in diesem Saal. Deswegen ist, glaube ich, die beste Gelegenheit, jetzt auch mal den Engeln zu danken für all die Arbeit, den Kameramännern, den Leuten am Beamer. Der Titel ist ziemlich martialisch, aber mir gefiel er sehr gut. Es soll gar nicht so martialisch weitergehen, auch wenn wir hier von einem Land reden, bei dem Menschenrechtsverletzungen alltäglich sind. Es geht nicht darum zu sagen, hier tropft Blut aus dem Handy, wie so oft zu hören ist, sondern was kann man dagegen machen, was wurde gemacht, war es erfolgreich und wie sollte man es besser machen. Es gibt keinen Zweifel, keiner zweifelt das an, dass die Konfliktparteien in den zentralafrikanischen Ländern Geld damit verdienen, die Rohstoffe zu verkaufen, die wir bei uns in der IT drinstecken haben. Das wurde schon vor längerer Zeit recherchiert und auch nachgewiesen und kam dann in die Medien und genau. Und ich möchte in diesem Talk zeigen, was dagegen gemacht wird, und das erzähle ich so ein bisschen wie eine Geschichte, und zwar chronologisch und auch in den Ländern, in denen das einzeln passiert. Und die Geschichte beginnt hier, bei den Kondensatoren. Oben links ist das Schaltbild, das ziemlich genau sagt, woraus ein Kondensator besteht, aus zwei Metallplatten, die sich gegenüberliegen, aber nicht berühren. Das gibt wichtige Effekte. Kondensatoren setzt man ein zur kurzzeitigen Spannungsspeicherung, als frequenzabhängiger Filter etc. Und es ist als solches in ziemlich jedem elektronischen Gerät zu finden, vor allem und auf jeden Fall ganz sicher auch in unseren IT-Geräten. Dieser Effekt, den ich beschrieben habe, der Kondensator erzeugt, hängt sehr davon ab, wie groß die beiden Flächen sind, die sich gegenüberliegen. Je größer, desto besser, sage ich jetzt mal, sehr simplifizierend der Effekt. Natürlich möchte man eine ganz bestimmte Kapazität, nennt sich das, haben, aber die ist mit der Größe der Fläche steigt die. Deswegen werden Kondensatoren, zumindest die Elektrolytkondensatoren, immer so gebaut, dass die Flächen aufgewickelt werden, sodass die, also die beiden Metallplatten, sodass dort in relativ wenig Raum relativ großen Platten unterkommen. Das gibt dann Bauteile, die so aussehen, die ihr bestimmt auch schon mal alle gesehen habt. Viele wissen bestimmt auch viel mehr darüber als ich, weil viele Techniker sind. Diese Bauform ist zu groß für Handys, passen da einfach nicht rein. Deswegen hat man einen Trick entdeckt vor einiger Zeit, ist schon länger her, dass man eine dieser Platten wie einen Schaum aufblasen kann. Der hat dann sehr große Oberfläche und so kann man den gleichen Effekt, gleiche Kapazität auf geringer Fläche unterbringen. Und dieser Trick funktioniert nur mit dem Metall Tantal. Hier sieht man so ein Prinzipschaltbild, das ist aufgeschäumt, die beiden Platten liegen sich gegenüber und dann sieht das deutlich kleiner aus, dann ist das schon so ein Kondensator-Tropfe. Und wenn man das in SMD-Technologie, wie man heutzutage gemacht hat, dann hat man hier ein deutlich vergrößertes Beispiel, wie man einen Kondensator herstellen kann. Dies hier ist deutlich kleiner als rechts oben, das Teil bei gleicher Leistung, bei gleichem Können. Und so passen die auch in unsere Handys rein. Und das ist die erste wichtige Message. Wir werden jetzt, ab jetzt uns auf das Metall Tantal konzentrieren. Wir brauchen Tantal, weil wir kleine Geräte haben wollen, tragbare Geräte haben wollen. Der Tantalverbrauch ist deutlich gestiegen mit unserer Nachfrage nach solchen Geräten. Hier sieht man, wie gesagt, so eine Handyplatine damit. Auch wichtig ist, Tantal wird vor allem für solche Kondensatoren benutzt. 60% des Tantals wird dort benutzt. Es gibt noch andere Nutzungen, Automobiltechnik, Luftfahrttechnik, aber vor allem Kondensatoren, also Elektrogeräte. Und Recycling gibt es kaum, 10-20%, und kaum aus Elektroschrott, ist eher aus Resten von Abbauprodukten anderer Metalle, wie zum Beispiel Zinn, wo man dann noch Tantal rausgewinnen kann. Wo kommt das Tantal her? Das ist auch wichtig für Geschichte. Es gibt zwei wichtige Aspekte. Erstens, die beiden großen Bereiche sind Australien, Brasilien und Zentralafrika. Im Jahr 2000 ist der Bedarf an Kondensatoren in dieser kleinen Größe, um es so zu formulieren, also mit Tantal, deutlich gestiegen. Das sieht man hier. Und dort kam auch Zentralafrika ins Spiel. Das ist das mit den dicken Quadraten, die Kurve. Australien hat eine Menge verkauft zu der Zeit. Die Wirtschaftskrise 2009 hat dafür gesorgt, dass in Australien der Abbau zu null zurückgefahren wurde, fast zu null. Hier sieht man, dass es deutlich gesunken ist. Umso mehr ist dort die Bedeutung Zentralafrikas gestiegen. Und aus Zentralafrika kommt inzwischen einfach mehr als aus Brasilien und Australien. Brasilien ist relativ konstant, wie ihr seht. Das sind die neueren Zahlen. Also ich hatte eben hier Zahlen bis 2010. Hier sind die neuen, 2011 und 2012. 2012 ist eine Schätzung. 2011 ist Australien schon ganz raus aus der Liste. Die haben es aufgegeben, ist einfach zu teuer. Während alle anderen sind eigentlich konstant geblieben. Wichtig ist jetzt in meinem Vortrag hier das aus Tantal aus Kongo. Das ist nur ein Teil des Zentralafrikanischen. Das meiste kommt aus Mosambik. Das betrachten wir nicht. Mosambik ist nicht wirklich Zentralafrika, muss man so sagen. Es ist allerdings auch die Abbaugebiete dort im Norden. Kongo hat etwa mit den 95.000 Tonnen, oh, in Tonnen, habe ich das hier geschrieben? Nein, es sind 1.000. ist etwa 12% des Weltbedarfs. Ja, so sieht das aus in Australien und Brasilien, und daher habe ich auch meinen Vortragstitel genommen. Es wird ja immer gesagt, Papierversion von Dokumenten wäre die Dead Tree Edition. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass keine Bäume gefällt werden zum Bau unserer Elektronik. Hier waren mal Bäume, aber wir brauchen, um an das Tantal ranzukommen, sogar die Erde darunter. Die Bäume sind dann halt, wer weiß wohin gekommen. Rechts ist Brasilien. Und links seht ihr, also rechts ist die größte Mine, die es weltweit gibt in Brasilien, und links seht ihr ein Bild aus Australien. Konzentrieren wollen wir uns aber auf Zentralafrika. Dort wird nicht im großen Stil abgebaut, sondern in vielen kleinen Minen, und zwar manuell. Das nennt sich artisanaler, also handwerklicher Kleinbergbau. Dieses Tantal liegt praktisch an der Oberfläche, ist fast wie Goldschürfen. Man muss die tantalhaltigen Gesteine sind einfach schwerer als der Restgestein. Das heißt, man schüttet das immer wieder hoch, immer wieder auf, und allmählich hat man sich so einen Haufen so schwerer Steine. Die muss man nachher noch sortieren, aber das ist so ein bisschen die Technik. Helfen tut dabei Wasser. Wir sehen rechts Ruanda, Zentralafrika, ein großes Tantalabbaugebiet, war eben auch in der Liste, hatte ich nicht extra erwähnt. Und links die Demokratische Republik Kongo. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Republik Kongo. Das ist ein ganz anderes Land. Das ist zwar Nachbarland, heißt auch sehr ähnlich, ist aber nicht das gleiche Land. Also Demokratische Republik Kongo geht es jetzt drum. Was ich noch erwähnen sollte, es ist ich nenne es jetzt in Zukunft einfach kurz Kongo. Es sind sehr viele Menschen, arbeiten in solchen Minen. Das geht auf jeden Fall, die Zahlen sind unzuverlässig, man kann das gar nicht zählen. Es ist auf jeden Fall sechsstellig, und letztendlich abhängig davon ist es wahrscheinlich sogar siebenstellig, die Familien, die davon leben. Es ist also ein wichtiger Wirtschaftszweig, Kongo. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Weiter Technik. Das Tantal liegt da nicht so direkt rum, sondern es ist gebunden mit anderen Elementen. Es nennt sich dann Coltan, eine Kurzform für das Wort Columbit-Tantalit. Es wird also aus dem Berg gewonnen. Daraus holt man sich die Coltan-Steine raus. komplizierte chemische Verbindung. Das erste, was rauskommt, ist das Niob, auch ein chemisches Element. Das heißt auch Kolumbium und so, daher kommt auch der Name Coltan, also das Kolumbit-Tantalit. Daraus kann man das Tantal verwenden. Das sieht rein dann so wie oben aus. Und daraus wird dann Pulver gemacht und daraus der Schaum. Das ist so die Technik. Die Kondensatoren könnte man auch mit Niob herstellen. Nicht nur mit Tantal geht das, Niob und Aluminium wird es auch gehen. Aber das ändert unsere Geschichte gar nichts. Grundstoff ist das Coltan. Und um das geht es in Zukunft. Deswegen habe ich es hier rot gezeichnet. Kongo ist, hier sieht man, wo Kongo liegt, zweitgrößtes Land in Afrika, sowohl von der Fläche als auch von der Bevölkerung. Liegt mitten in Afrika und der schwarz gezeichnete Quadrat sieht man rechts mit einer aktuellen Karte der Minen. Und ich hoffe, man erkennt die Farben einigermaßen. Die goldenen sind Goldminen. Davon gibt es sehr viele. Minen kann man gar nicht sagen. Gold wird ja eher ausgewaschen aus dem Sand und aus dem Gestein. Und das Blau interessiert uns hier, das sind die Tantalminen. Es gibt noch die Coltanminen. Es gibt noch die Wolframitminen, woraus Wolfram gewonnen wird, auch wichtig für unsere Elektronik. Das ist das anschaulichste Beispiel, daraus werden die Vibrationsalarme in unseren Handys gebaut, aus Wolfram. Und wichtig ist das Cassiterit-Gestein, daraus wird Zinn gewonnen. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten, dass Zinn sehr wichtig ist, Lötzinn für unsere Elektronik. Ich habe mich für diesen Vortrag auf Tantal spezialisiert, aber ich könnte diese Geschichte mit allen vieren erzählen, die ich jetzt hier erzähle. Alle vier Elemente, die werden auch 3TG genannt nach der englischen Bezeichnung, also 3TG, hört sich sehr catchy an, kann man sich auch gut merken. Die englischen Bezeichnungen sind halt so, dass es 3x T, Wolfram heißt Tungsten, Zinn heißt Tin und Tantalum ist das englische Wort für Tantal und G ist halt Gold. 3TG müsst ihr euch merken, das benutze ich später nochmal wieder. Es geht nicht allgemein um Kongo, es geht immer um Osten Kongo. Dort sind die rohstoffreichen Gebiete. Es gibt nebenbei im Osten Kongo auch noch wichtige Kupfergebiete. Es gibt noch Kupfer, auch wichtig für unsere Elektronik. Es gibt noch Kobalt, auch aus dem Kongo. Auch wichtig, weil das in den Akkus steckt. Ansonsten ist, das reicht eigentlich auch an Beispielen. Also Kongo ist ein sehr rohstoffreiches Land und wir konzentrieren uns hier auf den Osten von Kongo. Nennt sich auch Gebiet der großen Seen, wie man sieht. Das rechts ist der Viktoriasee, den ihr vielleicht kennt. Es gibt noch einige andere große Seen in der Gegend. Das ist Urwaldgebiet. Also wir sind hier nicht in der Wüste. Ja, warum bezieht man Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo? Also eigentlich geht es um die Region der großen Seen Afrikas. Das heißt, eigentlich gehört auch Ruanda, Nachbarland, hatten wir, glaube ich, hier gesehen, Ruanda, Burundi und Uganda dazu. Auch die sind sehr rohstoffreich, reiche Erden. Ja, warum sollte man es aus dem Kongo beziehen? Erstens, im Vergleich zu Australien ist der Abbau deutlich günstiger, rein preislicher Vorteil. Die Arbeitskraft ist einfach sehr viel günstiger in Afrika. Obwohl es so viele Leute beschäftigt sind, in Australien sind es vor allem Bagger und irgendwelche automatischen Prozesse, ist Tantal aus Kongo einfach günstiger. Das Tantal hat auch eine gute Qualität, klar, wollen wir haben. Und das ist eher eine Vermutung, die ich aufgrund der Quellen habe. Die Chinesen sind sehr aktiv im Rohstoffgeschäft. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, seltene Erden, nebenbei Tantal gehört nicht zu den seltenen Erden. Aber seltene Erdengeschäft, China hält es künstlich knapp, um den Preis hochzuhalten. China ist sehr aktiv in Afrika, auch dort bei Rohstoffgeschäften, zum Beispiel beim Erdöl im Sudan, haben sie nahezu Monopolstellung. Und aus den Quellen ging hervor, dass auch europäische und US-amerikanische Firmen allein deswegen Kongo sind, um dort noch Zugriff zu behalten. Und nicht alles einem chinesischen Monopol. Also es gibt schon so einen gewissen Kampf um die Ressourcen in Afrika. Deswegen sind die Firmen, holen sie das aus dem Kongo, das Gestein. Das erzähle ich, denn die Lage im Ostkongo ist nicht einfach. Die politische Lage ist sehr bestimmt durch mehrere Kriege, vor allem auch mit den Nachbarländern, Ruanda, Uganda, aber auch Bürgerkriegen im eigenen Land. Und im Prinzip lebt das Land seit 20 Jahren einem immer wieder und auch sich selbst stabilisierenden Bürgerkrieg aus Armutsgründen, aus ethnischen Gründen. Gibt es dort eine Reihe von Milizen, das heißt von den Regierungstruppen abgespalten oder auch der Polizei abgespaltene Truppenteile, die sich autonom verhalten. Es gibt Rebellen aus dem Nachbarland, aus dem Eigenland heraus, das heißt Privatleute, die sich Waffen beschafft haben und sich wehren gegen wiederum die Milizen. Und es gibt natürlich auch Regierungstruppen, die vergleichsweise machtlos sind im Osten des Kongo. Es geht hier speziell Osten des Kongos. Ja, und ich habe das mal versucht so zu bebildern. Also wir haben einen bewaffneten Konflikt hier. Ich muss mal dieses Feature hier, ja, das sieht man. Den bewaffneten Konflikt der Armeen, Milizen etc. auch aus Ruanda und Uganda finanziert. Daraus entstehen Menschenrechtsverletzungen. Der Kongo ist in vielen Berichten von NGOs drin. Es gibt dort die Klasse, also es gibt eine sehr hohe, also es gibt sexuelle Gewalt als Kriegsmittel, Massenvergewaltigung gab es gerade auch in diesem Jahr Berichte. Es gibt Kindersoldaten, werden rekrutiert, überhaupt Kinderarbeit, die eher sklavenartig ist, etc. Also Kongo ist in Berichten immer vorhanden. Es gibt Plünderungen in Dörfern, etc. Ein Teil des der Grund ist auch der Armut im Kongo, das was sehr, ja, wie soll ich sagen, ärgerlich ist, weil es eben so ein ressourcenreiches Land ist, ist die Armut doch sehr groß. Das führt manche Leute zu der Waffe, weil mit Waffe in der Hand hat man seinen Broterwerb sicher. Genau. Der Staat ist zumindest im Osten Kongos nahezu machtlos. Dort gibt es dann auch viel Korruption, was wiederum zu Armut führt. Also das ist alles ein sich selbst stabilisierender Kreis, der auch dazu führt, dass die UN dort mit dem größten, weltweit größten Kontingent vorhanden ist. Und kürzlich gab es eine Rebellengruppe, das heißt kürzlich diesem Jahr, im Ostkongo eine neue, und die wurde ausnahmsweise, also die UN hat ein sehr robustes Mandat, ausnahmsweise mal UN-Friedenstruppen ernsthaft gekämpft und auch die Rebellen entwaffnen können. Die kamen zusätzlich hinzu, die Situation hat sich gar nicht verbessert, aber mit den M23-Rebellen hat sie sich eine Zeit lang sogar noch verschlechtert. Die wurden immerhin zurückgewiesen von der UN. So ist die Lage im Ostkongo, und deswegen ist die Frage berechtigt, warum brauchen wir die Ressourcen aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo, die ich eben beantwortet habe mit Preisgründen und überhaupt dort anwesend sein. 2002, und jetzt geht die Geschichte so ein bisschen zeitlich voran. 2002 gab es einen UN-Bericht, ab 2000 gab es Untersuchungen, 2002 gab es einen Bericht, der sagte, das Coltan, das im Kongo abgebaut wird, wird illegal abgebaut und verdienen tun daran Rebellengruppen. Also gerade die Menschen, die Menschenrechtsverletzungen verursachen. Sie finanzieren sich dadurch. Es wurden Verstoße gegen OECD-Leitsätze, die ich gleich kurz erläutere, bei 48 Firmen festgestellt. Fünf Firmen davon kamen sogar aus Deutschland. Einigermaßen bekannt ist der Fall HC Stark aus Goslar geworden. Das ist ein Tantalverarbeiter, der zum Beispiel das Tantal, dieses Aufgeschäumte, herstellen kann, oder zumindest den Grundstoff dafür. Die Vorwürfe würden allerdings fallen gelassen, das muss ich jetzt nochmal sagen. HC Stark ist in der Presse oft noch als jemand, als eine Firma, die dort Menschenrechtsverletzungen verursacht hat oder mitfinanziert hat drin, aber das wurde von der UN nicht aufrechterhalten. OECD-Leitsätze, kurz, da habe ich jetzt keine extra Folie zu. Es gibt also die OECD, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ist so ein Club von Staaten, die dort verbunden sind, die demokratischen Marktwirtschaft implementiert haben. Also das ist sozusagen deren Gemeinsamkeit. Deutschland ist Mitglied, die USA sind Mitglied, viele andere Länder sind, ich weiß gar nicht, mindestens 30, mehrere zig Länder auf jeden Fall dort Mitglied, haben sich Leitsätze gegeben für multinationale Unternehmen. Ganz grob kann man sagen, diese Unternehmen, die in dem Land gelistet sind, verpflichten sich, ein Risikomanagement zu machen, dass die Auswirkungen ihres Wirtschaftens nicht gefährlich sind, unter anderem für den Menschen. Also was gefährlich bedeutet, wird definiert aufgrund der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber auch aufgrund der Arbeitsnorm der Internationalen Arbeitsorganisation. Diese Leitsätze sind eigentlich haben keinen Gesetzesrang. Wenn man meint, ein Unternehmen verstößt gegen diese Leitsätze, dann muss man eine Beschwerde einlegen. Man sind NGOs oder Gewerkschaften können das machen, aber auch andere Firmen können das machen, keine Privatpersonen. Eine Beschwerde reicht man ein beim Wirtschaftsministerium. Das ist sehr unschön, denn das Wirtschaftsministerium hat häufig die Projekte dieser multinationalen Firmen in den Ländern finanziert mit Herrmannsbürgschaften. Also die sind nicht ganz neutral. Und tatsächlich, Deutschland ist da führend in den Ablehnen solcher Beschwerden. Unter all den Mitgliedstaaten der OECD hat Deutschland die Nummer 1 dort. Auch HC Stark wurde abgelehnt, aber wie gesagt, die UN hat dies auch nicht weiter verfolgt, diese Geschichte. Also, UN hat offiziell die Verbindung zwischen Coltan und der Finanzierung des Krieges, wie es dann hieß, nachgewiesen. Nachdem das passiert ist, gab es keine erkennbare Änderung der Praxis. Es hat sich eigentlich praktisch gar nichts geändert. Die OECD-Leitsätze, es gab ja keine Anklagen. Die OECD-Leitsätze haben keinen Gesetzesrang, man kann nicht dagegen klagen. Das Wirtschaftsministerium hat alles abgelehnt. Auch weltweit gab es keine großen Änderungen. Auf jeden Fall gab es dann solche Folklore, wie ich sie jetzt hier nenne. Der grausame Handykrieg der Kongo-Schlechter titelt dann Bild. Und groß darüber, es geht um Bodenschätze und klar, Tantal steckt in unseren Handys. Bild.de erklärt das Chaos und was die Handys damit zu tun haben. Ich möchte ein bisschen aufklären, dass das hier ziemlicher Unsinn ist. Das ist ein Ziel der Geschichten. Deswegen noch ein paar Klarstellungen zu den, und das ist jetzt ein neuer Begriff, Konfliktmineralien. Konfliktmineralien sind Mineralien, die zur Finanzierung von Konfliktparteien, also sagen wir so, deren Gewinnung, Konfliktparteien, seien es Regierungsarmee, seien es Rebellen oder Milizen, woraus die ihr Geld beziehen. Und dazu ein paar Klarstellungen. Erstens, der Krieg im Kongo ist kein Krieg um Rohstoffe. Das ist völliger Unsinn. Es ist, wie gesagt, ein eher ethnisch und überhaupt historisch bedingter Krieg. Sie kämpfen nicht um die Rohstoffe. Die Mineralien, die Rohstoffe also, sind nur eine mögliche von vielen Einnahmequellen für die bewaffneten Gruppen. Wichtig sind Dorfplünderungen, wichtig sind, ich habe hier extra Mineralien geschrieben, es gibt diverse andere Rohstoffe. Wichtig sind aber auch die Nachbarländer. Ruanda, wie gesagt, finanziert ein paar der Rebellengruppen. Weitere wichtige Rohstoffe, außer diesen Metallen oder den Mineralien, die ich eben genannt habe, sind zum Beispiel Holz. In Kongo wird sehr viel Holz gewonnen. Cannabis, also es könnte wirklich sein, also man könnte auch von einem Konflikt-Joint reden, also wenn ihr erst einen benutzt, könnte finanzieren, und zwar die Konfliktparteien. Und Erdöl ist auch ein wichtiger Rohstoff. Was man denken glaubt, also sie bekommen Geld durch Mineralien, wie gesagt, das hat die UN aufgedeckt, aber davon werden keine Waffen gekauft. Waffen sind im Kongo super günstig. Die kauft man nicht, die erobert man sich. Das ist der Stolz. Jetzt beim Waffen möchte ich eine Sache auch noch sagen. Der Kongo selbst stellt keine Waffen her. Afrika gibt es keine nennenswerte Waffenindustrie. Das alles von, also hier sind vor allem Kalaschnikows unterwegs, also russische Fabrikate. Dennoch möchte ich nicht verschweigen, dass wenn wir uns Gedanken machen, wo unser Tantal herkommt, sollten wir bitte auch Gedanken machen, wie denn die Waffen in den Kongo kommen. Und dass Deutschland der drittgrößte Waffenlieferant weltweit ist, obwohl es bei weitem nicht das drittgrößte Land weltweit ist, ist wirklich etwas ziemlich Beschämendes und macht mich jedes Mal wieder ärgerlich. Deswegen wollte ich das jetzt auch erwähnen. Aber sicherheitshalber, damit hier nicht falsch verstanden wird, es wurden dort noch keine deutschen Waffen. Werden natürlich nur an Freunde und so, ne? Kennen wir ja mit Freunden. So, auch nicht nur in Zentralafrika gibt es Konfliktmineralien, also Konflikte gibt es nicht nur in Zentralafrika, Mineralien auch nicht nur dort. Und die Kombination und das, die Tatsache, dass sich bewaffnete Gruppen damit finanzieren, gibt es auch in Kolumbien, gibt es auch in Myanmar und das ist alles relevant auch für IT. Genau. Und auch im Kongo sind bei weitem nicht alle Minen Konfliktminen, das heißt, es gibt reichlich friedliche Gebiete dort. Ja. Das sage ich schon mal vorweg, weil das gleich noch sehr relevant wird. So, es ist nichts passiert. Nach vielen Jahren ist dann das Enough Project, das hier ziemlich sicher niemand kennt, in den USA schon sehr recht bekannt ist, weil es zu Zentralafrika vieles macht, eine NGO, die viel Öffentlichkeitsarbeit macht, eine Kampagne gemacht und hat sehr simple, beinahe bildartige Slogans gemacht. Cell phones, conflict minerals and the worst sexual violence in the world. Das hängt offensichtlich zusammen, unser Handy und die Massenvergewaltigung. Unser Handy, your mobile phone fuels fighting in the eastern Congo. Und vor allem die Message war, and it can be stopped by a combination of focused consumer pressure and enlightened government action. Das war die simple Message, die wurde dann noch unterstützt von vielen bekannten Persönlichkeiten. Ihr kennt vielleicht hier einige. Man muss dazu sagen, George Clooney, sieht man links, hat nicht direkt zum Thema Kongo gearbeitet. Aber ist auf jeden Fall sehr aktiv beim Enough Project. Eine Person seht ihr immer wieder mit dem Seitenscheitel, der Herr und dem schulterlangen Haar. Der war sehr aktiv. Das ist der Chef vom Enough Project. Ryan Gosling ist unten, ich weiß nicht, ob er euch bekannt ist. Ich habe ihn erst mit diesem Vortrag kennengelernt als Person. Und oben Ben Affleck. Auch der hat eine eigene Organisation gleich gegründet. Das Logo steht da drüber, Eastern Congo Initiative. Das war super erfolgreich in den USA. Eine Riesenkampagne und das Thema mein Handy, aus meinem Handy tropft Blut. Dieses sehr schöne Bild, gar nicht schön, aber dieses sehr einfache Bild, ist sehr bekannt geworden in den USA. Wurde auch hier übernommen, wurde immer wieder zitiert, aber in den USA war es ein großes Ding. Und was die geschafft haben, ist etwas, was wirklich selten ist. Sie haben es geschafft, ein Gesetz einzubringen, das auch verabschiedet wurde und dann im Rahmen des Dodd-Frank Act, das ist eigentlich Börsen, aufgrund der Finanzkrise ein Börsengesetz gewesen, als Abschnitt 1502 einzubringen. Und das versuche ich jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Das geht etwa so, ich lese mal vor, weil es ist nicht ganz so einfach, ich versuche das jetzt einfach, möglichst einfach und den wesentlichen Punkt hier hinzubekommen. US-börsennotierte Unternehmen müssen jährlich berichten. Punkt 1, nur berichten, es wird denen gar nichts verboten, sie müssen nur berichten. Sie müssen berichten, Doppelpunkt, wie sorgfältig verhinderten sie, den Konflikt zu finanzieren. Ich habe das jetzt ein bisschen sehr kurz gefasst. Also, wie sorgfältig haben die Unternehmen darauf geachtet, dass sie nicht den Konflikt finanzieren beim Kauf oder Einsatz von diesen 3 TG, das sind diese 4 Mineralien, die ich genannt habe, Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo oder den Nachbarländern. Also, sie müssen einfach sagen, was haben sie getan, damit ihr geschäftliches Gebaren nicht dazu führte, dass eine der Konfliktparteien dadurch Geld verdient. Und dann definiert das Gesetz auch noch ein Label, das heißt DRC ist der englische Democratic Republic of Congo, DRC Conflict Free, DRC Conflict Free sind Produkte, die in dem obigen Sinne nichts finanzieren. Also alle Produkte, bei denen es keinerlei Finanzierung von Konfliktparteien in der Kongo und Nachbarländern gibt, bei diesen vier Mineralien, alle Produkte, die da gar nichts von haben, kriegen den Stempel DRC Conflict Free. Das steht wirklich so im Gesetz. Und das wurde eigentlich ja, von dem MNAF-Projekt mehr oder weniger diktiert. Sie haben gute Beziehungen in den Kongress gehabt. So. Dieses Gesetz zwingt also Firmen, drei Sachen zu machen. Und zwar alle US-börsennotierten Firmen. Erstens, sie müssen herausfinden, was ist überhaupt in meinen Produkten drin. Oft kauft man ja, also nehmen wir Beispiel IT, kauft man Teile an Zulieferer, liefern Teile, man baut ihn weiter zusammen zu einem Computer. Man muss also jeden Lieferanten fragen, was hast du eigentlich drin? Hast du eine von diesen vier Mineralien drin? Also Metallen drin, ich sage es Mineralien. Also eine von diesen vier Metallen, die ich genannt habe. Zweitens, wenn ja, kommen sie aus dem Kongo oder nach Nachbarländer? Und drittens, wenn ja, sind die Minen oder der Transport dieser Mineralien denn konfliktfrei? Also verdient niemand daran? Das ist der Job, den US-Firmen jetzt haben aufgrund des Gesetzes und das besteht schon seit 2010. Der erste Berichtspflicht wird im Mai 2012. Also noch gibt es solche Berichte nicht. Mai 2012 ist Deadline, da muss berichtet werden. Das heißt, bis dahin müssen wahrscheinlich, schätzt man, 1200 Firmen das hier gemacht haben, diesen Dreisprung. Und die fragen wiederum andere Firmen, sodass mindestens 6000 Firmen auch wieder eine Schätzung davon betroffen sind. Nochmal kurz überlegen. Ziel war, dass die Mineralien nicht die Konfliktparteien finanziert. Es gibt ein paar augenfällige Probleme bei diesem Gesetz. Erstens die unglaublichen Kosten, die vermutlich entstehen dadurch, dieses ganze Nachfragen. Ein schönes Beispiel, das Bundesverband der Deutschen Industrie immer nennt, ist ein Bekleidungsunternehmen muss den Reißverschlusshersteller fragen, ob denn Zinn in seinem Reißverschluss ist. Der wiederum muss rausfinden, woher er das Zinn bekommt. Das Zinn kommt ja nicht direkt aus der Erde, sondern es wird in Schmelzhütten aufbereitet aus dem Cassiterit, zum Beispiel aus dem Cassiterit, was ich auch schon erzählt habe. Also man muss, der Reißverschlusshersteller muss wiederum die Schmelzhütte fragen, wo habt ihr denn euer Gestein her und so weiter. Ja? Also es müssen sehr viele Firmen aktiv werden bei den ganzen Geschichten. Und wenn es dann zum Kongo kommt, und ich sprach von der Korruption, all dem, Informationen dort sind eher unsicher. Und die Minen sind in einem schwer zugänglichen Gebieten und die Transportwege hat sich keiner wirklich drum gekümmert, Hauptsache Zeug kommt in der Schmelzerei an. Sehr aufwendige Geschichte. Aber der größte Fehler ist vermutlich gewesen bei dem Gesetz, dass DRC Conflict Free, ich habe diesen Stempel erwähnt, ist automatisch alles, was gar nicht aus dem Kongo kommt. Oder den Nachbarländern, also Zentralafrika. Mosambik ist kein Nachbarland. Ja, und dann gibt es die unerwünschten Folgen. Aus dem Conflict Free Programm wurde praktisch ein Kongo Free. Die Firmen haben sich gar nicht erst groß die Mühe gemacht, diesen drei Schritt, und schon beim ersten Schritt, wenn sie herausgefunden haben, sie haben einen von den vier Metallen, haben sie gleich beim zweiten Schritt dafür gesorgt, dass überhaupt gar nichts mehr aus dem Kongo kommt, bitteschön. Dann brauchen sie nämlich den dritten großen Schritt, gucken, ob das konfliktfrei ist und begründen, was haben sie getan, dass es wirklich konfliktfrei ist, können sie sich sparen. Also kaufen sie erstmal gar nicht aus dem Kongo mehr. Hinzu kam, dass dummerweise auch noch die kongolesische Regierung zu etwa der gleichen Zeit, 2010, auch noch ein Abbauverbot erlassen hat. Die Gründe kann man nur spekulieren, das waren vermutlich irgendwelche Machtgeschichten, aber da habe ich keine klaren... Das wurde auch bald wieder sein gelassen, aber es kam noch hinzu, muss ich korrekterweise sagen, denn der Effekt war natürlich die Menge des aus dem Kongo gekommenen Erzes ist einfach deutlich in den Keller gegangen, aufgrund dieses Gesetzes. Folge ist Arbeitslosigkeit, zumindest Einkommensverlust, aber auch Arbeitslosigkeit. Das führte wiederum dazu, dass die Kongolesen, die davon abhängig sind, selbst wieder teilweise zu bewaffneten Gruppen gegangen sind, wo sie eventuell herkamen. Also sie haben einen Lebensunterhalt verdienen können, dadurch, dass sie Rohstoff abgebaut haben und sind wieder zurück in Waffengruppen gegangen teilweise. Teilweise sind sie zum Gold gegangen. Gold ist eins von diesen Vieren. Gold hat aber den Vorteil, sehr leicht geschmuggelt werden zu können, weil es einfach kleine Mengen schon eine Menge Geld bringt. Während Tantal oder Koltan, richtig schwere Steine, das kann man nicht so locker schmuggeln. Gold schmuggelt man in der Hosentasche. Ein Flugzeug und plötzlich taucht es in Saudi-Arabien auf dem Markt auf oder so. Also es sind viele Leute auch zum Gold übergewechselt. Und dann wieder auf illegale Art und Weise. Ja, unerwünschte Folge ist es, dass es auch gar keine Verbesserung der Konfliktfinanzierung gab. Also jetzt, okay, es gibt jetzt weniger Rohstoffabbau im Kongo oder die Nachfrage ist gesunken, jetzt verdienen ja, das ist immer der Effekt, erwartet man, verdienen ja die bewaffneten Gruppen jetzt weniger Geld. Aber vergiss es, das Problem ist, sie sind nicht abhängig davon, von Rohstoffgeschäften, sie holen sich das Geld jetzt halt woanders her. Ja, vom Holzgeschäft wegen mir oder sie von dem von Ruanda, wo das Geld herkam oder der Plünderung etc. etc. Ja, sie sind überhaupt nicht abhängig davon. Von diesen vier Metallen sind sie nicht abhängig. Und die schon erwähnten konfliktfreien Minen, also im Kongo gibt es befriedete Gebiete, auch im Ostkongo gibt es befriedete Gebiete, zählen aber zum Kongo und dort wird das halt auch nicht mehr bezogen, weil sobald man aus dem Kongo bezieht, hat man diese Berichtspflicht. Also es ist fast das Gegenteil passiert, was man erhofft hat, zumindest streckenweise. So, jetzt, das war die schlechte Nachricht, jetzt kommt die gute Nachricht. Es haben sich dennoch Firmen auf den Weg gemacht, weiter aus dem Kongo zu beziehen, und zwar explizit konfliktfrei. Und das ist der große Erfolg dieses Gesetzes. Das habe ich jetzt Initiativen der Sorgfalt genannt, der Fachbegriff ist Due Diligence, also sozusagen angemessene Sorgfalt. Ich werde das immer Sorgfalt nennen. Sorgfalt soll heißen, aufpassen, dass da, wo ich mein Zeug herbekomme, dass das in meinem Sinne ist. Im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, OECD-Leitlinien, wir hatten das. Ja? Auch im Sinne des Gesetzes Dodd-Frank. So, die Grafik ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich gehe die auch gar nicht durch. Es gibt mehrere Initiativen, hier sind nur die fünf wichtigsten aufgezählt. Interessant ist hier auch, nur eine Initiative bindet wirklich die kongolesische Regierung mit ein. Also ein eigenes Programm hat die Regierung gemacht, aber die Firmen oder auch andere Länder haben so ihr eigenes Geschäft gemacht, Länder aus Europa oder die USA halt. Und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Upstream, das ist hier der Bergbau ganz am Anfang, bis zu der Verhüttung, also dem Ort, wo aus Koltan dann Tantal gewonnen wird. Upstream wird das genannt, weil dort aus dem Dreck sozusagen das saubere Tantal gewonnen wird. Und Downstream, also ab in diesem Sinne, Downstream wird genannt der Teil bis zu uns, zum Endverbraucher. Dann ist es nämlich wieder das Tantal in Schäumen mit allen möglichen zusammen wieder zu Dreck geworden, aus Sicht des reinen Rohstoffs. Deswegen nennt sich das wieder Downstream. Und wichtig ist halt dieser Bereich, der Upstream-Bereich. Und dort wollte ich eine Initiative vorstellen, das ist die ITSCI. Da steckt das Wort TIN drin, aber es wurde zuerst mit ZIN gemacht, aber es gibt es genauso für Tantal. Und das sind jetzt offizielle Bilder von der Firma AVX, einem Kondensatorhersteller, die sich zusammen mit anderen Firmen Mühe gegeben haben, konfliktfreies Koltan aus dem Kongo zu holen. So, man erkennt, dass das hier ein offizielles Foto ist, daran, dass die Menschen Sturzhelme tragen, würde kein Mensch dort freiwillig tun. Ja, aber für Geld tut man vieles. Das ist völlig widernatürlich, auch die blauen Mäntel sind völlig affig. Ziehen die, sobald die Kameras weg sind, werden die ausgezogen, kann ich euch versichern. Aber ansonsten sieht man hier so einen typischen Koltanabbaubereich. Inzwischen haben sie da investiert, da sind jetzt auch Bagger. Gut, das ist das Gestein, das ist jetzt nicht reines Koltan, das ist noch gemischt mit anderen Sachen, kommt in Säcken, so geht das jetzt ab, wird gewogen, das sieht man hier kaum, im Hintergrund sieht man die Waage, Was man hier vor allem sieht, ist der offizielle Kontrolleur, der dafür sorgt, dass es auch sauber ist. Der ist von einem Auditor, der nicht finanziert ist von der Regierung, ja, sondern von den Firmen, die das Coltan da herholen. Wird also gewogen, damit man das Gewicht kennt. Eine Banderole, die offiziell ist, mit einer eindeutigen ID. Und rum um den Sack. Nennt sich Bag and Tag Prinzip. So, jetzt wissen wir schon mal, ach genau, und wichtig ist, dass wir es eingetragen, diese Nummer ist ein Sack mit dem Gewicht aus dieser Mine und die wurde vorher als konfliktfrei zertifiziert. Das sprich, es ist jemand hingegangen, hat geschaut, ob dort Militär, wer auch immer vorhanden ist, um dort die Gewinne einzusacken. Genau. Jetzt Transport, irgendwohin. Und am Ziel wird es dann ausgepackt, jetzt keine Überraschung, die Tags werden genommen, es wird wieder alles eingetragen und siehe da, man hat das Material und weiß, diese Menge kommt exakt aus dieser Mine. War vorher nicht selbstverständlich und man weiß, ne, was für eine Mischung das ist etc. Das Ganze nennt sich übrigens Solutions for Hope, das ganze Projekt stand oben die ganze Zeit in den Folien. Ja, das könnt ihr jetzt nicht lesen, dafür ist es zu klein und zu unscharf. Das ist so ein bisschen die Lieferkette. Es gibt das Ganze zweimal. Innerhalb des Kongos muss man zweimal liefern, einmal von der Mine zu einer Aufbereitung. Dort wird das Gestein getrennt, das Coltan getrennt von dem Rest, zerkleinert noch und dann in Export gegeben. Das passiert alles im Kongo. Es gibt also zweimal so ein Back and Tag, ne? Sodass man weiß, vor dem Export. Und ohne diese Kladden, in der es eingetragen wurde, ist Export auch von der Regierung verboten worden. Genau, da weiß man, aus welcher Mine kommen die einzelnen Säcke und das Material, was jetzt exportiert wird. Wenn die alle konfliktfrei sind, und hier haben wir in diesem Fall nur eine Mine, dann kann man es zusammenschütten, im Sinne dieses Dodd-Frank-Acts. Der Export läuft dann, ja, nichts Besonderes. Die Verhüttung ist in diesem konkreten Fall in China. Also dort ist der Schmelzofen, der aus dem Coltan das Tantal gewinnt. Genau, und zum Schluss, unter dem Strich, ist dann der Hersteller, der aus dem Tantal wiederum seinen Kondensatoren macht. So, und das Land sieht dann so aus. So sieht dann so ein Kondensator aus, auch nicht anders als alle anderen, nur das Tantal da drin ist aus dem Kongo konfliktfrei. Das ist nicht selbstverständlich. Konfliktfreies Tantal gibt es auch in Australien. Gibt es gar keine Konflikte. Oder Brasilien, auch keine. Zumindest nicht in dem Maß, in dem wir es im Kongo haben. Hier ist aber aus dem Kongo konfliktfreies Tantal drin. Unten seht ihr die Kodierung. Die Firma AVX hat dem auch den Namen SOLFH Solutions for Hope gegeben, diesem Produkt. Das Bild hat Fairphone veröffentlicht. Fairphone, zu dem Projekt komme ich gleich noch. Das ist ganz nett. Und das ist auch ein Fairphone-Gerät, also ein Smartphone. Und dort ist der Kondensator drin. Da sieht man ihn. Es gibt in diesem Gerät nur einen einzigen. Fairphone, das Projekt, ich weiß nicht, kennt jemand das Projekt, Rosanto? Ah, doch recht viele. Dann möchte ich ein bisschen was dazu erzählen. Also für die, die es nicht kennen, Fairphone ist eine kleine, eigentlich Firma kann man kaum sagen, sind gerade mal so 12 Leute, die das Ziel hatte, ein faires Smartphone herzustellen oder zumindest möglichst fair, was ihnen halt möglich ist. Und sie sind ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, dass es jetzt konfliktfreie Materialien gibt. Ihr Ziel war auf jeden Fall, wir nehmen aus dem Kongo, weil wir wollen nicht, dass sie arbeitslos werden. Wir wollen aber auf jeden Fall konfliktfreies Material. Also haben sie genau diese Solutions for Hope rangenommen bei Tantal. Bei Zinn gibt es ja so ein ähnliches Projekt, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, haben sie auch drin in ihrem Gerät. Das heißt, das ist die Platine vom Fairphone und das Zinn, was hier so ein bisschen glitzert und für die Lötung zuständig ist, ist also auch konfliktfrei aus dem Kongo. Es ist allerdings das Einzige. Das heißt, alle anderen Rohstoffe ist Herkunft unklar beim Fairphone. Also, ja, genau. Zweitens auch, es ist nicht alles Zinn konfliktfrei im Fairphone, weil in den Chips ist auch noch Zinn drin und an diversen Stellen Zinn ist nur, dass die Lötpaste, mit denen die Lötung gemacht wurde, ist konfliktfrei und auch Tantal ist in den Chips drin. Das heißt, es ist auch nicht alles Tantal konfliktfrei im Fairphone. Ja? Aber alles tantale Kondensatoren. Es gibt exakt einen im Fairform. Genau. Und noch was, der Name ist so ein bisschen, bisschen sehr anspruchsvoll. Konfliktfrei heißt nicht fair. Es gibt in diesen Minen, in dieser einen speziellen Mine haben wir keine Kinder gesehen. Auch das wurde mal zertifiziert. Aber ja, man kennt den Kongo, wenn die Kameras wieder weg sind, weiß ich nicht, was passiert. Und der Bas van Abel, der Initiator des Fairform-Projekts, hat doch gesagt, als er dahin kam, initial dahin kam, waren reichlich Kinder. Kinder heißt unter 16 weltweit, ne? Also ist nicht 18 wie in Deutschland, zu sehen dort. Und Kinderarbeit, da stehen wir nicht so drauf. Im Kongo nebenbei ist das auch fast eine Beleidigung, warum sollen die Kinder nicht arbeiten? Ja? Die Frage ist eher nicht, ob sie arbeiten, sondern was machen sie stattdessen? Ja, wir denken, ja, sie sollen lernen, das ist alles nicht so einfach im Kongo. Ja, also wichtig ist bei Kinderarbeit auch so ein kleiner Exkurs von mir, nicht fragen, ob Kinder arbeiten, sondern fragen, was sie stattdessen machen. Ja? Natürlich sollten sie keine so schwere Arbeit machen. Überhaupt keine Frage, es soll nicht gesundheitsschädlich sein. Gut, also, der Fairform habe ich es kurz vorgestellt. Wir hatten gestern hier eins hier, das wird jetzt gerade ausgeliefert, ist also fertig mit diesem konfliktfreien Kleinen allerdings. Also wir sprechen von gerade von dem ganzen Fairform vielleicht von 1 Gramm, wahrscheinlich weniger als 1 Gramm. Ja, Fairform habe ich erwähnt. Es gibt noch andere Firmen. Es gibt Naga IT, das ist eine faire Maus, teilfaire Maus. Ist fein raus in Sachen Tantal. Dort gibt es nämlich nur die großen Elkos drin. Ist genug Platz, braucht man keine kleinen SMD-Geschichte. Das Zinn ist dort teilweise aus unbekannten Quellen, aber meist aus Recycling-Quellen. Motorola war sehr aktiv bei dem Solution for Hope-Projekt. Was sie jetzt daraus machen, weiß ich nicht. Haben sie nicht veröffentlicht. Keine Ahnung, ob irgendein Kondensator in deren Geräten konfliktfrei ist. AVX bietet was an. Hatten wir gerade das Beispiel, das ist ein Kondensatorhersteller. Auch noch ein Kernkondensatorhersteller, sehr groß, das sind schon die beiden großen. Kemet soll auch was anbieten, muss ich zugeben. Erwähne ich jetzt hier, habe ich nicht ganz verstanden. Müsste ich nochmal recherchieren. HP, schon, also Hewlett-Packard, schon lange aktiv im Bereich Fairness, im Bereich konfliktfrei. Auf Anfrage haben sie gesagt, ja, es gibt ein Gerät, was konfliktfreie Kondensatoren in sich hat und das ist eine Backup-Bandmaschine. Es war etwas überraschend, als sie das gesagt haben. Also nichts für uns, eher was für einen Großrechnerbetrieb. Ja, mehr haben sie nicht verraten. Foxconn, da zucken vielleicht manche, man kennt die Geschichte mit Apple etc. Foxconn war auch Teil dieses Solutions for Hope-Projekt. Keine Ahnung, warum die da drin waren und ich weiß nicht, was sie jetzt daraus machen. Niemand hat was veröffentlicht. Die sind also alle beteiligt, aber man weiß nicht wirklich, was sie jetzt daraus aus dem Projekt machen. Philips erwähne ich hier, weil die waren beim Zinn sehr aktiv. Intel hat versprochen, Prozessor zu bauen, konfliktfreien Prozessor hat es bis Jahresende allerdings nicht geschafft und jetzt wollen wir schauen, was passiert. Gut, hat zu stark, erwähne ich jetzt nicht weiter. Es gibt noch ein Ranking von Enough Project, wer sich viel Mühe gibt, Intel ist ganz oben, wer sich wenig Mühe gibt, Nintendo ist ganz unten, die antworten nämlich einfach gar nie, egal was man sie fragt, die antworten nie. Ja, die Sorgfalt bei Pack & Tech, hier gibt es noch so ein paar Nachteile, ich möchte, also es ist euch auch ganz klar, es ist nicht ganz sicher, dieses Back-and-Tech, der Transportweg ist nämlich nicht ordentlich kontrolliert. Also auf dem Weg der Säcke von einem Ort zum anderen können immer noch Leute die Hand aufhalten, von denen wir es nicht wirklich wollen. Ein großes Problem ist, dass es nur ganz kleine Mengen sind. Es kann nicht jeder das machen, was Fairform macht. Gut, alles weiter erwähne ich jetzt mal nicht. Dodd-Frank, wie gesagt, die ersten Berichte kommen im Mai 2014, dann wissen wir wirklich, wo die Leute ihre Sachen herholen. Das allermeiste konfliktfrei ist jetzt eben nicht Kongo-konfliktfrei, sondern aus Australien, Brasilien, wer weiß woher. So ist der Stand der Dinge. Die Leute, also die Firmen werden sagen, wir haben nur konfliktfreie Sachen. Da darf man nicht glauben, das käme aus dem Kongo konfliktfrei oder aus Zentralafrika konfliktfrei. Ja, okay. Ich, wegen der Zeit gehe ich ein bisschen hier durch. Ich möchte euch eine wichtige Sache noch sagen. Es bringt nichts, wenn nur US-Firmen das machen. Es müssten auch die asiatischen, also chinesischen, japanischen Firmen vor allem oder Südkorea und natürlich europäischen Firmen eigentlich das Gleiche machen, sonst bringt das nichts. Also, dass aus dem Kongo immer noch Konfliktmaterial geholt wird, ist keine Frage, weil alle anderen außer US-amerikanischen Firmen müssen das ja gar nicht berichten. So, deswegen hat die EU eine Initiative gestartet und die ist noch nicht zum Gesetz geworden. Es gab eine Rundfrage, man hat erstmal die wichtigen Interessensvertretungen gefragt, NGOs, aber vor allem haben die Industrieverbände geantwortet, weil sie sagen, mach das nicht, das ist so teuer, diese Nachweise. Und siehe da, Dodd-Frank, im Kongo sind sie arbeitslos geworden und es hat alles nach hinten losgegangen. Also da findet relativ starkes Lobbying statt. Und die Kommission hatte auch schon mal eine Vorlage, es gab eine Folgenabschätzung, die wurde schon gleich abgelehnt. Und zwar heißt es aufgrund von Lobbyismus deutscher Rohstofffirmen. Ich weiß nicht, welche das waren, alles unter der Hand. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir aus Dodd-Frank lernen. Was EU machen will, ist nicht nur Kongo, sondern wahrscheinlich Lateinamerika zumindest hinzunehmen, um ein bisschen Fortschritt zu machen. Sie wollen kompatibel zu Dodd-Frank sein. Ich befürchte, es bleibt also bei diesen vier Metallen. Es wird also nicht so wesentlich anders wie Dodd-Frank. Sie wollen die Nachweispflicht, um die Kosten zu senken, aber nicht bei den Herstellern selbst, also USA, Apple, wer auch immer, sondern bei den Schmelzhütten. Und dann natürlich wahrscheinlich nur die europäischen machen. Das heißt, die müssen Berichte erstellen, wo sie ihr Zeug herbekommen. Ja? Und nicht die, die Endgeräte bauen. Genau, dann wollen sie noch Belohnungen machen für die, die trotzdem im Kongo bleiben oder in den Konfliktgebieten, damit sie nicht einfach abziehen und eventuell das Ganze mit Entwicklungsmaßnahmen vor Ort verbinden. Es gab dann Forderungen von NGOs und da ist auch das FIF dabei, unter anderem auch das Enough Project aus Deutschland, auch German Watch und noch eine, nee, das war's, genau. Und die Forderungen sind relativ maximal, ich gehe das mal einigermaßen flott durch. Ganz grob ist der Gedanke, dass man die OECD-Leitsätze eigentlich zum Gesetz macht. Was vorher man bei Beschwerde bei den Wirtschaftsunternehmen einreicht, könnte man ja dann einklagen. Das ist eine ganz andere Geschichte, als dass das Wirtschaftsministerium etwas annimmt oder nicht. Ja, Resümee spare ich mir. Was können wir tun? Wer interessiert ist an der Entwicklung, der kann eine Mail an fairit@fif.de schreiben. Falls es noch eine Initiative gibt für die EU-Gesetzgebung, würde ich euch dann was weiterleiten. Zum Beispiel irgendeine Petition oder so, die unterschreiben kann, wer da interessiert ist. Ich würde auch dann darüber schicken, wenn es dann die Gesetzgebung gibt, die europäische. Wenn ihr bastelt, kauft da einfach Teile von AVX, warum nicht? Ja, Lötpaste ist dann, also das Zinn, die Zinnseite, gibt es von der Firma Alpha Allend oder von AIM. Also da hat es zumindest das Fairphone her, ich habe sie extra gefragt. Und ja, das Dritte, was ich vorschlagen kann, unterstützt natürlich die Organisationen, die dazu arbeiten vor Ort in Deutschland, das Südwind-Institut, REED heißt es, Germwatch und auch FIF möchte ich erwähnen. Da. Ja, das ist, was ich sagen wollte. Jetzt bin ich auf eure Fragen, die wir bestimmt noch machen können, gespannt.
Genau. Ich bitte euch, rege teilzunehmen an der Fragenrunde. Wir haben noch 10 Minuten. Und die könnten wir gerne noch füllen. Bitte, alles, was euch einfällt. Haben wir was aus dem Internet?
Hat jemand einen Fairphone bestellt? Und mag das hier zugeben? Ja, das ist ja eine feine Sache. Ich möchte, ja, wenn sich keiner meldet, ich muss Fairphone nochmal in Schutz nehmen. Fairphone ist das einzige Projekt, was ich kenne, was als allererste Linie hat, wir möchten etwas Faires haben. Und selbst wenn es jetzt noch nicht so fair klang, was ich gesagt habe, es ist der erste wichtige, nötige Schritt, für den zweiten, für den dritten und so weiter. Also Hut ab für die, die es gemacht haben und bestellt haben. Es gibt gar keine mehr. Es kommt irgendwann die zweite Version. Da eine Frage.
Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, zum Beispiel bei diesen ganzen Bastlerläden so faires Zinn einzuführen, also zum Beispiel Reichelt? Weil ich wüsste jetzt nicht, wo man speziell und auch relativ günstig irgendwie Lötzinn kaufen könnte, was fair wäre.
Ja.
Weil wenn man jetzt zu dem Hersteller geht, AIM zum Beispiel, die produzieren in Australien, und wenn man da mal anfragt, erstmal der Versand ist wahrscheinlich teurer als das Zinn selber. Und dann sind sie selber auch noch relativ teuer. Das heißt, es ist für den Hobbybastler unattraktiv, wenn man das gleiche Zinn für ein Zehntel des Preises kaufen könnte.
Ja. Ja gut, wir müssen so ein bisschen darauf reagieren, was bieten die Firmen an. Ja, ich weiß nicht, warum AIM ist teuer, das wusste ich nicht. Das wird.
Schätze ich.
Ja, achso, schätzt du, okay. Ja, ich kann nur die beiden Adressen angeben. Im Fairphone sind die Materialien drin. Die Lötpaste, die wahrscheinlich eher selten eingesetzt wird von euch, ist wie gesagt von Alpha und AEM der Lötdraht. Und derzeit kann man bei Reichelt, weiß ich nicht, vielleicht AEM bestellen. Wenn ja, ist das die einzige zertifiziert Konflikt aus dem Kongo, konfliktfreie Quelle, die ich kenne. Ja, da müssen die Hersteller einfach nachlegen und günstiges Material anbieten.
Vielen Dank.
Ja, meine Frage wäre, gibt es eine ähnliche Initiative auch für recyceltes Material? Weil ich denke, das wird gerade in der Zukunft immer wichtiger. Und wir wissen ja, wie das läuft. Der Elektroschrott kommt irgendwie nach Afrika, wird dort dann unter fragwürdigen Bedingungen recycelt. Und ich denke, da wäre auch Konfliktfreiheit sicherlich erstrebenswert.
Ja, also recyceltes Material, konfliktfrei ist ein kleiner Widerspruch. Man kriegt nicht mehr raus, wo das Zinn, das man recycelt, ursprünglich mal herkam. Ne?
Ich meine nicht, woher das kam, sondern wie die Recycle-Prozedur, ob die auch konfliktfrei ist. Weil auch da wird es mafiöse Strukturen geben, die das kontrollieren.
Okay. Meines Wissens gibt es diese Recycle-Unternehmen im Wesentlichen in den Industrieländern. Und mag sein, dass dort mafiöse Strukturen sind, da kann ich mich jetzt wirklich gar nicht aus. Da habe ich relativ wenig Sorge, dass das problematisch ist. Interessant wäre allerdings, ich möchte Lötzinn aus recyceltem Material haben, ob man das kaufen kann. Das hätte ich gerne mal gewusst, in der Tat. Also diese faire Maus, die hat nachgefragt und es wird recyceltes Material eingesetzt. Das konnte dort wiesen, aber wie man da rankommt, weiß ich leider auch nicht. Da könnte man echt noch Unmengen recherchieren, das wäre ganz interessant, das stimmt. Ja. Insofern muss ich da passen, aber ich denke, konfliktfrei ist Recycling immer.
Ja, ich wollte noch fragen, wie sich das mit der RoHS-Verordnung, also der Verordnung für bleifreies Lot und überhaupt generell ökologische Materialien, ob sich die Situation dadurch nicht noch extrem verstärkt hat, weil natürlich mehr Zinn gebraucht wird und mehr Silber gebraucht wird. Und das hat wahrscheinlich dann auch eher noch einen gegenteiligen Effekt auf faire Nutzung.
Und ich habe den Anfang leider nicht verstanden, was war?
Ja, es war jetzt keine direkte Frage, es war eher so, ob sich die Situation dadurch noch verschärft hat durch diese RoHS-Verordnung, ja, der sich jetzt natürlich auch alle Firmen unterordnen müssen. Okay. Ja. Also,
die Verordnung hat gesagt, es darf kein Blei mehr in dem Zinn sein, unter anderem, es gibt noch diverse andere Sachen, das Blei wurde ersetzt durch Ersatzstoffe, vor allem Zinn.
Was das heißt, auch noch den Nachteil hat, dass es sich schlechter löten lässt, also es ist für die Hersteller noch zusätzlich ein weiteres Problem. Genau.
Also der Zinnbedarf ist deutlich gestiegen mit dieser europäischen Verordnung, die da sagt, man darf kein Blei mehr im Lötzinn haben oder Lötpaste. Das wiederum ist wieder ein fairer Aspekt, denn darunter haben die Menschen gelitten, keine Frage. Insofern ist das eine gute Sache. Ja? Dieses Gesetz war auch Vorbild weltweit, hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Zinn deutlich gestiegen ist, keine Frage. Und dadurch hat natürlich auch der Kongo gewonnen und eventuell auch die Konfliktparteien. Ja. Also dieser Weg ist schon denkbar. Das ist jetzt sozusagen eine tragische Folge. Ja. Aber man ist auf dem Weg, das zu verbessern.
Also ich habe den Anfang nicht mitbekommen, vielleicht ist ja schon gesagt worden, aber die Frage, die ich mir stelle, ist es überhaupt sinnvoll, Zeug zu kaufen, das im Kongo produziert wird, oder sind die australischen Materialien nicht eigentlich unproblematischer?
Ja. Also ich hatte das erwähnt, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Es gibt gute Gründe, aus dem Kongo zu beziehen. Das sind einfach die Kosten. Die Arbeitskosten sind dort sehr gering. Das Material aus Australien ist teurer. Das ist ein echter Vorteil Kongo. Zweitens, von diesem Vorteil leben eine Menge von Leuten. Und das Fairphone wollte aus dem Kongo explizit beziehen, damit die nicht darunter leiden. Weil die leiden sowieso schon unter einem Konflikt. Aber verdienen tun natürlich auch Menschen, die Bevölkerung. Insofern finde ich die Initiative ganz gut und die NGOs auch hier bei der europäischen Gesetzgebung sagen, es sollte gefördert werden, dass möglichst aber konfliktfrei, aber aus den Ländern weitergezogen wird.
Ja. Okay. Eine Frage aus dem Internet?
Ja, nicht direkt eine Frage, sondern einfach eine Erfahrung von mir. Ich habe selber einen Kumpel, der hat sich das Fairphone geholt und darüber kommt man durchaus auch manchmal mit komplett anderen Leuten, die man vorher, mit denen man sich in der Bar trifft, durchaus ins Gespräch, weil irgendwie so eine Wurzelbewegung hat das Ding wirklich ausgelöst.
Ja, ich hoffe, das kam nicht so negativ rüber. Also Fairphone hat also es gab sehr viele Medienberichte über Fairphone. Es ist unglaubliche Präsenz gewesen und es hat das Thema immer wieder Fairness im IT-Bereich oder Fairness überhaupt im elektronischen Bereich immer wieder in den Medien gebracht und ich bin denen sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, vor allem haben sie auch immer wieder neue Werbung für sich selber gemacht und sind über eine sehr lange Zeit in den Medien geblieben.
Ja, also keine Frage. Es wurde nur oft falsch berichtet, leider. Es wurde immer ein faires Smartphone, das ist weit weg von fair. Jede Elektronik ist derzeit weit weg davon, wirklich fair zu sein. Also so ist es leider.
Das Tantal, was jetzt fair hergestellt wird, gilt das nur für IT-Produkte oder auch für andere Produkte?
Das Tantal?
Überhaupt diese Initiative?
Ja. Fair, also es wurde die IT-Branche ist dort vorangegangen. Es gibt Automobilbranche und Luftfahrtbranche, die auch Tantal braucht. Die haben sich zurückgehalten. Ich nehme an, dass es dort, die haben die gleichen Probleme. Für die gilt das Dodd-Frank-Gesetz auch, aber sie sind nicht initiativ geworden. Das waren immer nur IT-Firmen. Also alle Teilnehmer bei den Solutions for Hope-Projekten, und es gibt kein anderes für Tantal, sind ausnahmslos IT-Firmen oder welche, die davon abhängig sind, nämlich Verarbeiter von Tantal. Aber initiativ war es von IT-Firmen. Also da großes Lob an der IT-Branche, die sind da vorne dran.
So, auch großes Lob an Sie.
Danke.
Sebastian Jekutsch.